SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Na, haben Sie auch einen Lieblingsfilter auf dem Handy? Den, der alles in strahlende Technicolor-Farben taucht oder doch lieber der mit dem strengen Schwarz-Weiß? Wie stark Fotofilter auf Instagram, TikTok oder Snapchat unsere Wahrnehmungsgewohnheiten verändern, darüber hat die Autorin Berit Glanz ein sehr anregendes Buch geschrieben. Sie ist heute bei uns zu Gast. Außerdem der frisch gebackene Poeta Laureatus des Literarikums Lech, Michael Krüger.
Das Schönste an Gedichten ist ja die Überraschung, dass man sagt, das muss ich noch mal hören, das will ich mir noch mal angucken. Da hat mich irgendetwas gereizt. Und es geht nicht so sehr um das Diskursive, was das Gedicht aussagt und mit dem wir in der Schule geklärt worden sind.
Michael Krüger überrascht uns nachher selbst mit einem neuen Gedicht. Jetzt gleich geht's aber erstmal um den neuen Roman von Arnold Stadler. Der kreist unter anderem um die Sehnsucht nach dem Meer. Und die spüren wir doch jetzt alle nach dem langen Winter, oder? Die Musik macht heute die amerikanische Singer-Songwriterin Tori Amos. Songs von ihrem 2016 remasterten Album Boys for Pelé.
Father Lucifer, you never look so sane. You always did prefer the drizzle to the rain. Tell me that you're still in love with that milkmaid. How the lizzies, how's your Jesus Christ been hanging?
Müssen sich Schriftsteller inzwischen eigentlich auch zur Klimakrise äußern? Das wird zumindest vom Protagonisten in Arnold Stadlers neuem Roman erwartet. Das Publikum seiner Lesung hätte eh viel lieber Greta Thunberg zugehört als ihm. Dabei hätte er so viel zu erzählen. Zum Beispiel von der Liebe zum Meer. Und dahin zieht es ihn dann auch, auf eine griechische Insel. Wenn es das Genre Sehnsuchtsliteratur gäbe, dann wäre Arnold Stadler wohl der unangefochtene Meister darin. SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte ist von seinem neuen Roman begeistert.
Wie hat man sie doch vermisst, diese eigenwillig musikalische Stimme in der deutschsprachigen Literatur, diesen sehnsüchtigen Ton, eine Prosa, die sich um das, was man Plot nennt, nicht schert, die aber trotzdem bzw. gerade deshalb so viel zu erzählen hat. Gemeint sind die Texte von Arnold Stadler, seine grandiosen Romane »Mein Hund«, »Meine Sau«, »Mein Leben«, »Ein hinreißender Schrotthändler«, »Der Tod und ich, wir zwei« oder »Rauschzeit«. Grandios sind Stadlers artistische Satzgelanden, weil sie das Raue und zugleich das Schöne in der Natur und im Leben der Menschen feiern, weil sie das gebrochene Pathos pflegen und gleichzeitig die intellektuelle Pointe, weil sie den emotionalen und geografischen Mikrokosmos der Protagonisten ausloten und sich für das interessieren, was man das Erhabene nennen könnte. Gewiss, das klingt nach einer unzeitgemäßen Schreibhaltung, aber sie ist eben gleichzeitig auch enorm aktuell, wie Stadlers neuer Roman Irgendwo aber am Meer beweist. Ein Schriftsteller wird darin zu einer Veranstaltung auf Schloss Sein eingeladen, aber selbst hier in der Westerwälder Provinz geht es um die Weltpolitik, wie der Ich-Erzähler schon bald begreift.
Ich hatte den Verdacht, dass sie auf Schloss Sein eigentlich Greta Thunberg hatten hören wollen und mir übel nahm, dass ich nicht Greta Thunberg war, sondern ein weißer Alter, der für alles verantwortlich gemacht werden konnte. Und sie selbst nahm es sich auch übel, dass sie zu mir und nicht zu Greta Thunberg gereist waren.
Der Schriftsteller hatte fälschlicherweise angenommen, wenn schon nicht allzu lang aus seinen Büchern lesen, doch zumindest über sie sprechen zu können. Etwa aus »Am siebten Tag flog ich zurück, meine Reise zum Kilimandscharo«. Ja, bei Arnold Stadler sind die Übergänge von einem Werk zum nächsten fließend, von biografischer Erkundung und deren Fiktionalisierung ohnehin. Auf jeden Fall kommt es auf Schloss Sein zum Eklat, als das Publikumsgespräch beginnt.
Da wurde ich zur Rede gestellt, warum ich nichts zu den ertrinkenden Flüchtlingen zu sagen hätte und nichts zur Klimakatastrophe. Ich konnte nur sagen, es steht in meinem Buch.
Der Ich-Erzähler redet sich um Kopf und Kragen, wie man es lustigerweise auch von Arnold Stadler kennt, der im Gespräch gerne mal abschweift, diese literarisch-rhetorische Kunst nahezu perfektioniert hat. Das Publikum aber quittiert die sowohl persönlichen als auch theoretischen, jedenfalls immer abwägenden Gedankengänge mit dem resoluten Urteil: Altmännergeschwätz. Der Schriftsteller ist nun froh, schon bald wieder nach Hause zu fahren, wobei ihm zunehmend unklar wird, wo dieses Daheim überhaupt liegen könnte. Auch seine Heimatregion sei verwechselbar geworden. Auf der Rückreise ins Oberschwäbische bleibt dem Literat also wieder nur die Literatur. Er befragt sich und seine ästhetischen Ansprüche, die alles andere als unethisch sind, die aber aus der Zeit gefallen zu sein scheinen.
War Schreiben eine Bluterkrankheit? Fehlte das Gerinnungselement des Vergessens? War Schreiben nicht das Übersetzen von Schmerz in Sprache? War der Schmerz meine Quelle? Ja, nun sah ich etwas, das einem Rückspiegelschmerz glich und einem Rückspiegelglück. Ich sah schon wieder Ithaka am Meer liegen.
So markiert die gescheiterte Autorenveranstaltung den Aufbruch zu einer neuen Reise, und zwar auf die griechische Insel Lefkada, von der aus man Ithaka, die Heimat von Odysseus, sehen kann. Das ist natürlich kein Zufall, dass sich der strauchelnde Schriftsteller mit dem Vater aller Irrwege verbunden fühlt. Dort, im Hotel mit Ithaka-Blick und Infinity-Pool, widmet sich der Erzähler dann wieder seinen Grundthemen, die von allen Spielarten der Sehnsucht handeln, vom Fernweh bis zum Heimweh, vor allem aber von der Liebe zum Meer.
Es gab Menschen, die so aussahen, als wären sie noch nie ins Meer verliebt gewesen, ganz bedingungslos, als hätten sie am Meer immer nur braun werden wollen, um zu Hause aufzutrumpfen. Sie sahen so aus, als hätten sie das Aufatmen und die Sehnsucht, dass jetzt für die kommenden Wochen ihr Leben einen Sinn hätte, am Meer noch nie erfahren.
Arnold Stadler liebt solche, wie er sie nennt, Vogelscheuchensätze. Erschreckend schöne Formulierungen, die er über seine Bücher hinweg wieder und wieder variiert. Wer sich einmal auf Stadlers Wortoper und ihre im alemannischen Sprachraum verwurzelten Motive eingelassen hat, wird nicht mehr von ihr loskommen, wird dem Autor auch dieses Mal mit Johann Peter Hebel nach Tuttlingen, der, wie Stadler schreibt, Welthauptstadt von Kanitfastan folgen, ins Griechenland Homers und wieder zurück zu Heideggers Holzwegen und den Schmutzfinken und Angsthasen eines Jean Paul. Wortkreationen, die auch Stadler liebt und weiterentwickelt. Es wäre aber falsch, Arnold Stadler nur als Satzartisten und geistreichen Flaneur im eigenen Literaturkosmos zu lesen. Dieser Autor schaltet auch in den Angriffsmodus, wenn es um die frühere und gegenwärtige Kriegsbegeisterung geht, um Waffenhersteller, die ausgerechnet in Stadlers Heimatgefilden Maschinenpistolen und andere Mordwerkzeuge produzieren. Irgendwo aber am Meer ist eben anders, als ein Westerwälder Publikum vielleicht denken mag, keine Altherrenliteratur. Stadlers Prosa hat über die Jahre weder an Aktualität noch an Kraft verloren, sie gehört vielmehr zum Schönsten und Schlausten, was zeitgenössische Literatur in deutscher Sprache zu bieten hat.
Klare Empfehlung von Carsten Otte. Irgendwo aber am Meer heißt der neue Roman von Arnold Stadler, erschienen bei S. Fischer. Kaum eine Social-Media-Plattform kommt inzwischen ohne sie aus. Filter, die zum Beispiel eine fotografierte Mahlzeit besonders köstlich leuchten lassen. Filter, die eine Szene in überbelichtete 70er-Jahre-Nostalgie tauchen. Und solche, die unser Gesicht junger und schöner erstrahlen lassen. Oder die lustigen, die uns in einen hechelnden Hund oder in einen tanzenden Brokkoli verwandeln. Das ist übrigens der Lieblings-Snapchat-Filter meiner 7-jährigen Tochter. Was machen diese allgegenwärtigen Filter eigentlich mit uns und unserer Wahrnehmung? Darüber hat die Autorin und Essayistin Berit Glanz jetzt ein hochinteressantes Buch geschrieben. Filter, Alltag in einer erweiterten Realität, ist gerade bei Wagenbach in der Reihe Digitale Bildkulturen erschienen. Und ich freue mich sehr, dass Berit Glanz jetzt im SWR 2 Lesenswert Magazin zu Gast ist. Hallo Berit Glanz.
Hallo.
Ich habe mit meiner Tochter manchmal so richtige Filter-Sessions, wo wir beide mit meinem Smartphone die neuesten Filter ausprobieren und uns kaputt lachen, wenn wir plötzlich wie sehr männliche Biker aussehen, so mit 3-Tage-Bart oder eben wie ein tanzender Brokkoli. Was denn Ihr Lieblingsfilter gerade?
Also mein Lieblingsfilter ist gerade tatsächlich der Bold Glamour auf TikTok, weil das so eine neue Technologie ist und ich es so interessant finde, wie wahnsinnig gut der ist. Das ist so ein Filter, wo man jetzt zum Beispiel die Hand vor die Augen tun kann und der rechnet trotzdem weiter. Also das ist sozusagen der technologische Zenit gerade. Aber am spaßigsten finde ich aktuell natürlich weiterhin die Instagram-Filter, die halt oft, also wo man sich so richtig verwandelt, ne, wo man eine Maske aufkriegt oder blutige Zähne oder irgendwie sowas. Die sind natürlich lustiger.
Ja, für mich und meine Tochter ist das vor allem ein großer Spaß und immer noch ist das ja auch ein kleines Wunder, was inzwischen an Fotobearbeitung für uns mit dem Handy möglich ist. Früher war das nur Fachleuten vorbehalten. Heute kann wirklich jeder Fotos nach Belieben bearbeiten. Das ist schon eine Revolution, oder?
Also es ist sicherlich so, dass das, was wirklich früher in so Fotolabors gemacht worden ist, wofür man viele Stunden gebraucht hat, jetzt eben tatsächlich ein paar Klicks entfernt ist, ne? Und man unglaubliche Möglichkeiten hat, sich selbst zu inszenieren, eigene Bilder neu zu gestalten und dabei eigentlich gar nicht so viel verstehen muss von dem, was da technisch im Hintergrund passiert. Man muss auch keine Software mehr können, sondern man ist wirklich mit wenigen Klicks oder Swipes man dann dabei.
Und um diese Filterauswirkungen zu verstehen, sollten wir uns mal kurz klar machen, was so die wichtigsten Funktionen einer Plattform wie zum Beispiel Instagram sind. Was passiert dort eigentlich?
Also alle Plattformen in den sozialen Medien ähneln sich teilweise, aber haben auch ganz unterschiedliche Profile. Und auf Instagram ist es natürlich ganz, ganz extrem die visuelle Selbstinszenierung. Das ist die Plattform, die uns die sogenannten Influencerinnen und Influencer gegeben hat, weil man sich da eben als besonders toll, besonders attraktiv und so weiter inszenieren kann und man dann eben den Einblick in diese ja eigentlich künstliche Realität anderer Menschen bekommen kann. Das ist sicherlich ganz spezifisch Instagram. Auf anderen Plattformen sieht es dann wieder anders aus. Gemeinsam haben aber alle Plattformen, dass sie natürlich Aufmerksamkeit mit Favs und Klicks und so weiter belohnen und dass eben tatsächlich auf allen Plattformen auch diese Aufmerksamkeit Geld wert ist.
Genau, und wie verändert Instagram unsere Bildwahrnehmung inzwischen? Welche Auswirkungen haben Filter auf unsere Realität?
Ja, man denkt immer am Anfang, das ist ja einfach nur so ein technisches, eine kleine Spielerei, was man eben mal Sonntagnachmittags macht, aber das macht gar nichts mit unserer Realität. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Da gibt es ganz viele akute Beispiele, an denen man das zeigen kann. Ich finde, ein besonders gutes ist zum Beispiel der Instagram-Teller. Also zum Beispiel in Restaurants, wie Lebensmittel präsentiert werden, verändert sich. Und es gibt eben dann auch wieder Filter, die sozusagen das Essen noch attraktiver aussehen lassen, weil sie die Kontraste erhöhen, weil sie bestimmte Farben verstärken und so weiter. Also die Art und Weise, wie wir Essen konsumieren, hat sich durch Instagram und auch durch Filter verändert. Ein anderes Beispiel ist sicherlich der gesamte Schönheitsdiskurs, in dem wir gerade sind. Also es gibt einen großen Trend zu einer sehr glatten, sehr glänzenden, ebenmäßigen Haut. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns permanent in der gefilterten Version unserer selbst begegnen und da sehen wir irgendwie viel ebenmäßiger aus. Da gibt es die roten Flecken nicht und die Augenringe und die Pickel. Und das versuchen natürlich viele Leute jetzt in der Realität nachzumachen, weil plötzlich es eben diese Lücke gibt zwischen dem, wie sie sich im Internet begegnen und dem, wie sie eben eigentlich im Spiegel aussehen in der Realität.
Das sogenannte Insta-Face, also ihr Gesicht soll eigentlich immer aussehen wie auf Instagram.
Genau, das Instagram-Face ist total interessant, weil das ist vor einigen Jahren aufgekommen als Begriff, um was zu bezeichnen, was irgendwie viele Leute festgestellt haben, wovon man erstmal, also was man noch gar nicht richtig definiert hatte, nämlich, dass plötzlich irgendwie alle Leute sich immer ähnlicher sehen auf Instagram. Ne? Dass es so einen bestimmten Look gibt, bei dem eben, also das hat was mit zu tun mit dem Winkel, mit dem die Kamera gehalten wird, das hat was mit Filterung zu tun, aber es gibt eben bestimmtes Gesicht. Und dieses Gesicht wurde plötzlich zu was, was auch Menschen versucht haben, in der Realität zu erhalten, indem sie eben massiv zum Beispiel in Schönheitsoperationen investiert haben, um eben sozusagen das Instagram-Face auch im wirklichen Leben herumtragen zu können.
Also damit geht, wie Sie gerade beschreiben, natürlich so eine gewisse Normierung einher. Plötzlich sehen alle irgendwie sehr ähnlich aus. Also auf Instagram sowieso und vielleicht dann auch in der Realität, wenn sich alle entsprechend operieren lassen. Aber auch da gibt es ja inzwischen schon wieder größere Gegenbewegungen, oder? Weil diese Normierung ist ja auch jetzt am Ende nicht so erstrebenswert.
Nee, genau, das ist so ein ganz typisches Argument in so Technikkritik, die sagt, na, jetzt sehen wir durch die Filter alle gleich aus. Und ich meine, diese Filter haben auch Probleme, ne? Die sind teilweise extrem rassistisch, indem sie zum Beispiel die Haut heller machen von Menschen, weil das eben dann zu dieser Normierung beiträgt. Also die sind nicht unproblematisch. Es ist aber tatsächlich so, dass Menschen natürlich viel medienkompetenter sind, als man sich denkt. Die spielen natürlich damit. Ne? Und eine Art, damit zu spielen, ist eben, also sich natürlich diesen Filtern komplett zu entziehen und nur noch eine ganz hässliche Realität abzufotografieren. Also manche sagen, jetzt ist die hässliche Zeit von Instagram angetreten. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass man anfängt, Filter vollkommen übertrieben einzusetzen. Also dass man eben sozusagen ganz doll ausstellt, dass das, was man da gerade von sich selbst repräsentiert, überhaupt nicht mit der Realität zu tun hat. Und ich würde zum Beispiel sagen, diese neuen TikTok-Filter, die gerade gekommen sind, die einen wirklich also extrem viel attraktiver aussehen lassen, aber eben auch extrem künstlich, bewegen sich genau in diesem Feld. Weil den Leuten ist natürlich klar, dass sie da gefilterte Realitäten sehen. Also die Ängste, die das jetzt aufruft, Körperdysmorphie und wir erkennen uns nicht wieder. Ich glaube, dass die meisten Anwenderinnen und Anwender dieser Filter sehr, sehr bewusst sind, was sie da gerade machen und was sie da gerade sehen.
Eine dieser problematischen Seiten von Filtern ist auch, wie Sie schreiben, dass sie auch mit starken Stereotypen von Weiblichkeit und Männlichkeit natürlich arbeiten. Und da würde man sich sicher auch mehr Verantwortungsbewusstsein und auch mehr Vielfalt der Produzenten wünschen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass diese ganzen subtilen Verschönerungsfilter, die teilweise wirklich schon in den Standardeinstellungen unserer Smartphones enthalten sind, also wir können dem gar nicht mehr entkommen, ganz extreme Gender-Stereotypen verfestigen. Ne? Also es sind die größere Augen, stärkere Augenbrauen und so weiter. Also letztlich zementieren die die ganzen unangenehmen Dinge unserer Realität. Also die Filter sind ganz oft sexistisch, die sind ganz oft rassistisch. Da gibt es immer wieder Skandale. Und es gibt eben jetzt immer verstärkt noch dadurch jetzt, dass wir halt diese AI-Filter haben, auch diesen Bias in den Datensätzen. Darüber schreibe ich auch recht viel, wie es eben dazu kommt, dass wenn ich einen Computer trainiere auf ganz, ganz viel Bildmaterial, das, was der mir am Ende eventuell anzeigt, eben gar nicht so besonders erfreulich ist, sondern eben genau das abbildet, was unsere Gesellschaft gerade ausmacht.
Also da wird uns dann auch ein Spiegel vorgehalten durch diese Filter und die AI im Grunde.
Also wir lernen durch die Filter auf jeden Fall kennen, was sozusagen an vielleicht gar nicht ausgesprochenen Sexismen und Rassismen und Diskriminierungsstrukturen durch unsere Gesellschaft wabert. Aber um es also nicht nur negativ jetzt zu machen, Filter sind natürlich auch ein tolles Feld, auf dem man Kunst machen kann, ne? Oder mit dem man Spaß haben kann, mit dem man sich neu inszenieren kann, mit dem man eben den Blick auf die Realität komplett verändern kann, weil man eben die Realität verändert durch den Filter. Also es ist eben ein ganz ambivalentes Phänomen und deswegen ist es meiner Meinung nach so interessant, weil sich hier ganz viel von so Verhältnis zu Technik von Menschen wird da sichtbar.
Ganz herzlichen Dank, Berit Glanz.
Bitteschön.
Ihr Buch Filter, Alltag in der erweiterten Realität ist gerade im Verlag Klaus Wagenbach erschienen und allen, die sich für Netzkultur und Fundstücke aus Social Media interessieren, sei Berit Glanz wunderbarer Newsletter Phonerie ans Herz gelegt. Mehr dazu gibt's auf ihrer Webseite beritglanz.de.
Hello, Mr. Zebra. Can I have your sweater? 'Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ratatouille, stricken nine. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra. Ran into some confusion with a Mrs. Crocodile, dial, dial. Ferry muscles marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm, a rush of all I see. syllable to blow your mind. Figure it out, she's a good damn fella. She got a little fun to fight for money, pennies, rights. Figure it out, she's a good damn fella. To wear the burial was premature, she said and smiled.
Musik von Tori Amos, Mr. Zebra aus dem Album Under the Pink. Sie hören SWR 2, das Lesenswert-Magazin. Der große amerikanische Schriftsteller Philip Roth kannte keine Tabus. Er schrieb absolut schonungslos über Krankheit, Alter und sehr ausführlich über männliche Sexualität. In seinem Frühwerk Portnoys Beschwerden erfährt man zum Beispiel, was man als Mann alles mit glitschigen Innereien anfangen kann. Roth, der mit Jedermann auch ein großes Buch über den Tod geschrieben hat, starb 2018. Vorher hatte er noch verfügt, dass der Autor Blake Bailey sein Biograf sein sollte. 2021 kam die Biografie raus und was dann passierte, das könnte genauso in einem Roth-Roman vorkommen. Mehrere Frauen, frühere Studentinnen von ihm, beschuldigten Bailey sexueller Übergriffe. Darauf folgte sofort die gesellschaftliche Ächtung. Baileys Agentur schmiss ihn raus, der amerikanische Verlag zog die Biografie zurück. Dann setzte sich aber die Auffassung durch, dass man Autor und Werk voneinander trennen sollte. Jetzt ist die Roth-Biografie von Bailey auch auf Deutsch bei Hansa erschienen. Mehr über das 1000-Seiten-Werk jetzt von Eberhard Falke.
Selten steht eine Biografie inhaltlich und thematisch in so unmittelbarer Konkurrenz zum Werk eines Schriftstellers wie im Fall von Philip Roth. Wer sein Werk kennt, weiß auch viel über das Leben des Autors. Trotzdem ist es keineswegs langweilig oder überflüssig, sich in Blake Baileys Philip Roth Biografie zu vertiefen, schon allein deshalb, weil darin die Spannung zwischen Lebenstatsachen und literarischen Fiktionen immer wieder zur Sprache kommt. So äußerte Roth etwa 1973, nachdem er in dem Roman »Mein Leben als Mann« die chaotische Beziehung zu seiner ersten Frau behandelt hatte, große Erleichterung, dass es ihm gelungen war, die, Zitat, »Scheiße dieser Ehe« in ein Buch zu verwandeln. Roths Großeltern waren, wie viele jüdische Emigranten, aus den Städten Osteuropas in die USA eingewandert. Die Familien arbeiteten hart am Aufstieg und oft schafften schon die Enkel den Sprung auf die Universitäten. Für den jungen Literaturstudenten Philip war diese amerikanische Assimilation verbunden mit der Befreiung von der Religion und alten Rollenbildern.
Wie Thomas Wolfe und Sherwood Anderson, die literarischen Idole seiner Jugend, sehnte Roth sich danach, seiner Heimatstadt zu entkommen. Der Langeweile, der Selbstgerechtigkeit, der Frömmelei, der immer gleichbleibenden, engstirnigen Typen.
Bei dem angehenden Schriftsteller äußerte sich diese Emanzipation in einer entfesselten Lust an Satire, Witz und kabarettistischen Kapriolen. Für viele namhafte Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft wurde er damit zum Ärgernis. Besonders die zügellose Sexsucht des jugendlichen Helden in seinem Skandalerfolg Portnoys Beschwerden trug ihm 1970 den Vorwurf ein, er habe damit das Judentum an die Antisemiten verraten. Roth sah es anders. Er wollte seine Figuren ohne Rücksicht auf die jüdischen Traumata des Holocaust darstellen. Er wollte, noch radikaler als sein älterer jüdischer Freund Saul Bellow, ein amerikanischer Schriftsteller sein, ohne Rücksichten auf seine Herkunft. Eine Aussage aus seiner Militärzeit zeigt schon früh einen Lebenshunger, der später dann auch allenthalben in der eminent dynamischen Dringlichkeit seines Erzählstils zum Ausdruck kam.
Ich weiß nur eins, das Leben ist unerhört kurz und die Freiheit ist unerhört kostbar. Und wenn ich hier rauskomme, werde ich leben bis zum Anschlag. Ich werde gehen, wohin ich will und tun, was ich will. Und ich werde sein, ausgiebig sein.
Zum Sein, genauso wie zur Literatur, gehörte für Roth immer der Sechs. Philosophie, Glaube oder Transzendenz irgendeiner Art spielten für ihn keine Rolle. Zwischenmenschlichkeit bedeutete ihm alles. Einer seiner Freunde sagte, er braucht jemanden, der ihn liebt, denn er lebt in einer leeren Welt. Roth hatte also gute Gründe, seinem Biografen einzuschärfen, er dürfe seine Lebensgeschichte keinesfalls auf die Geschichte seines Penis reduzieren. Das hat Bailey nicht getan. Trotzdem bleibt kaum eine Frau unerwähnt, mit der Roth jemals zusammen war, sei es für Lebensabschnitte oder One-Night-Stands. Eine erstaunliche Anzahl. Am nötigen erotischen Charisma fehlte es ihm offenbar nicht. Seine beiden Ehen allerdings waren für alle Beteiligten eine Qual. Roth war früh berühmt und umstritten. Die großen Erfolge aber kamen relativ spät. Am Anfang war es der jüdische Rebell, der bei vielen Anstoß erregte. Danach verursachte er als Schriftsteller seiner selbst manchen Überdruss durch seine Egomanie. Bailey verzichtet weitgehend auf literarische Deutungen, psychologische Einordnungen, allgemeine Charakterisierungen und damit auch auf thematische Schwerpunkte. Stattdessen fädelt er seinen riesigen Materialbestand auf dem Zeitpfeil der Chronologie auf. Das ist nicht die ganz große Kunst der Biografik. Trotzdem ermöglicht dieses sehr lebendige 1000-Seiten-Porträt eine Fülle von Einsichten. Roth war ein Extremist der Selbstdarstellung, ein großer Don Juan, aber auch ein harter, fleißiger Arbeiter. Seinen Alltag beschrieb er so.
Ich will nicht im Restaurant herumsitzen. Ich will zu Abend essen, etwas trinken, lesen, zu Bett gehen, vögeln und schlafen. Was sonst? Am nächsten Morgen stehe ich auf, setze mich an den Schreibtisch und arbeite. Ein Tag ist mehr oder weniger wie der andere.
Bailey bietet weder ganz neue Erkenntnisse noch völlig unerwartete Enthüllungen. Aber er hat entscheidende Voraussetzungen geschaffen für alle weiteren Auseinandersetzungen mit diesem amerikanischen Literaturstar des 20. Jahrhunderts. Sie sollen mich nicht reinwaschen, machen Sie mich einfach interessant, hat sich Philip Roth von seinem Biografen gewünscht. Das ist Blake Bailey absolut gelungen.
Das meint Eberhard Falke über die große Philip Roth-Biografie von Blake Bailey, aus dem Englischen übersetzt von Dirk van Gunsteren und Thomas Gunkel und erschienen im Hansa Verlag.
Gotta tell you what I heard from Agent Orange. Mr. Suntan, Mr. Happy Man, Mr. I know the girls on all the world tours. Mr. Agent, yes, he's my favorite, and they don't understand he's got palm oil. Yes, he's down and there and everywhere. He's getting to be that underwater city where she swims and swims.
Er ist eine echte Verlegerlegende und hatte beim Hansa Verlag viele Literaturnobelpreisträger im Programm, darunter auch so einige Lyriker. Michael Krüger schreibt aber auch selbst Gedichte. Jetzt ist er zum ersten Poeta Laureatus des Literaricum Lech gekürt worden. Zu der mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnung gehört auch das monatliche Verfassen eines Gedichts, das sich mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzt. Ein Jahr lang. Und wer könnte das besser als ein auch mit 80 hellwacher Geist wie Michael Krüger? Das erste Gedicht hat er bereits geliefert, nachzulesen auf den Literaturseiten bei swr2.de. Wir hören ihn gleich mit seinem zweiten Gedicht, davor im kurzen Gespräch mit meinem Kollegen, dem SWR-Literaturredakteur Alexander Wasner.
Herr Krüger, jetzt zuerst mal eine kleine Frage vorneweg. Wie fühlen Sie sich denn in Ihrem Amt?
Ich fühle mich sehr gut. Ich hatte natürlich am Anfang Angst davor, ja, dass ich nun schreiben muss.
Ja, das stelle ich mir so schwierig vor, das Dichten als Auftrag zu haben.
Ja, aber andererseits in der Geschichte der Poesie ist der Auftrag ja ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen. Viele Jahrhunderte gab es überhaupt nur Auftragsgedichte. Wir sind nun freier und können schreiben, wann wir wollen. Das ist das Schöne am Gedichteschreiben. Trotzdem drängt es einen natürlich, sozusagen auch dem Titel irgendwie gerecht zu werden. Denn,
also der Lorbeerdichter als quasi staatliches Amt?
Ja, er soll ja doch einen Blick in unsere Zeit werfen. Und diese Blicke sollen nicht allzu esoterisch sein. Sie sollen also versuchen, bestimmte Gegenstände, Sachverhalte aufzunehmen. Und insofern ist das eine sehr schöne Aufgabe, weil man eben durch die Stadt geht oder die Zeitung liest oder mit Menschen spricht und doch im Hinterkopf dann immer die Überlegung hat, das interessiert Menschen. Das ist etwas Bedeutsames oder eine solche Metapher kann etwas über unsere Zeit aussagen.
Also eine Art lebensbegleitende Aufgabe, die Sie da jetzt angenommen haben.
Ein Jahr lang. Ja. Also ich mal sehen, vielleicht wird das Amt ja verlängert. Ich weiß es nicht.
Gut, dann würde ich Sie bitten, uns das zweite Gedicht vorzulesen.
Das zweite Gedicht. Noch hält die geschlossene Schneedecke über dem See. Doch sind ihre Tage gezählt. Ein paar kleine Vögel hüpfen herum, die nicht wissen, ob der Schatten, der sie streift, dem Bussard gehört oder dem Habicht im Aufwind. Ich kann nicht entziffern, was sie schreiben, aber es ist eine Schrift, etwas Babylonisches oder gar ein Psalm in hebräischer Sprache, nur von oben zu lesen, nicht vom Rand, wo ich stehe. Ich muss mich begnügen mit der Übersetzung in den rohen Dialekt der Krähen. Der Krieg ist nur als Erzählung verständlich. Aber was ist zu verstehen? Wie überzeugend klingt alles, wenn man kaum etwas weiß? Was wäre aus den Toten geworden, aus den Kindern der Toten? Früher in den Ländern des Abends und der Mitternacht hieß es, man solle das Wasser aus dem Brunnen schöpfen mit einem Sieb. Das sei angemessen, denn das Selbstverständliche bleibt das Rätsel. Nun versperrt ein größerer Schatten die bedürftige Sonne. Es wird Zeit, ein Haus aufzusuchen, in dem ein Krug auf dem Tisch steht, an dem ein Tropfen hinabgleitet, unnütz und schön. Die Koffer sind gepackt, gefüllt mit Demut und den vielen frommen Wünschen, aus denen eine Vergangenheit besteht. Und das Notizbuch mit den Aufzeichnungen zur Enzyklopädie des Regens, Blatt für Blatt voller übermütiger Worte. Vor der Tür bellt ein Hund die ganze Nacht, dann erbarmt sich ein Wind und trägt das Bellen so lange um die Welt, bis es verstanden wird in allen Einsamkeiten.
Michael Krüger, der erste Poeta Laureatus des Literaricum Lech mit seinem zweiten Gedicht in dieser Funktion. Er wird ein Jahr lang jeden Monat ein Gedicht zum Zeitgeschehen verfassen. Wir stellen die natürlich alle auf unsere Seite swr2.de. Dort finden Sie auch zwei ausführlichere Gespräche, die mein Kollege Alexander Wasner mit Michael Krüger zu den ersten beiden Gedichten geführt hat.
No one's picking up the phone, 'cause it's me and me. And this little mouse cat, she's ready to confess all the things that I never thought that she could feel. Hey Jupiter, nothing's been the same. So are you gay? Are you blue? Thought we both could use a friend to run to. And I thought I wouldn't have to be with you. Something new. Sometimes I breathe you in, and I know you know. And sometimes you take a swim, found your writing on my wall, leave my heart soaking wet. Boy, your boots can leave a mess. Hey Jupiter, nothing's been the same. So are you gay? Are you blue? Thought we both could use a friend to run to. And I thought you wouldn't have to give with me.
Seit über 20 Jahren taucht er mit großer Regelmäßigkeit in den Bestsellerlisten auf. Der Schweizer Martin Suter, bekannt für seine Almen-Krimis und zahlreiche Romane wie Small World, Lila Lila oder Der Koch. Zuletzt überraschte Suter mit einer Romanbiografie über den Fußballer Bastian Schweinsteiger, die bei der Kritik allerdings ziemlich durchfiel. Dem Vorwurf, er beherrsche nicht die Kunst des Schreibens und wolle nur unterhalten, begegnet Suter gelassen. Unterhalter zu sein, sei für ihn ein Kompliment, sagt er. Gerade ist Suters neuester Roman erschienen, Melody. Meine Kollegin Theresa Hübner konnte er nicht überzeugen.
Tom ist 30, hat lange studiert und weiß jetzt trotzdem nicht so richtig, was anfangen mit diesem Leben. Lust, richtig zu arbeiten, hat er jedenfalls nicht. Da liest er in der Zeitung eine Anzeige und weil er Bewerbungen fürs Arbeitslosengeld sammelt, schickt er seinen Lebenslauf ein.
Gesucht. Vertrauenswürdiger, gebildeter, jüngerer Mann für Nachlassordnung. Juristische Vorkenntnisse erwünscht. Vollzeit, faire Bezahlung.
Und tatsächlich bekommt Tom die Stelle. In einer imposanten Villa in Zürich lernt er seinen Arbeitgeber kennen, Dr. Peter Stotz, einst wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Nationalrat, Politiker, Strippenzieher, Wirtschaftsgröße, Kunstmäzen, steinreich, doch sehr alt und sehr krank. Sein Arzt gibt ihm noch etwa ein Jahr. Und in diesem Jahr soll Tom sich dem Nachlass der grauen Eminenz widmen. Tom macht sich an die Arbeit, beginnt kistenweise Papiere zu sichten, lebt sich ein in dem altertümlichen Haushalt mit Butler, Köchin, Privatschneider und er schaut sich in der Villa um. Schnell fällt ihm auf, überall hängen Bilder mit immer dem gleichen Motiv, das einer schönen jungen Frau.
Dr. Stotz hob den Schwenker, trank dann einen kleinen Schluck. Nun zu der Frau auf dem Bild. Und ohne weitere Einführung fing er an zu erzählen. An einem heißen Sommertag, es war der 16. August 1980, wollte ich ein paar Bücher kaufen. Eine junge Buchhändlerin, die ich noch nie gesehen hatte, bediente mich.
Diese schöne Frau ist Melody, Dr. Stotts große Liebe, wie Tom erfährt. Melody stammt aus einer muslimischen Familie, ist klug und nahezu betörend wunderschön. Dr. Stotts will sie heiraten, 1,5 Jahre wird die Hochzeit vorbereitet, doch dann verschwindet Melody kurz vor dem Fest 1983 plötzlich spurlos. Hat ihre muslimische Familie, die gegen die Verbindung war, sie entführt? Dr. Stotts bleibt allein zurück, doch er sucht seine Geliebte ein Leben lang. Er sucht sie in Marokko, in Griechenland, verfolgt rätselhafte Spuren, eine asiatische Briefbekanntschaft zum Beispiel, doch er findet Melody nie. All das erzählt der alte, gebrechliche Dr. Stotts Tom in langen, von viel Alkohol begleiteten Kamingesprächen. Peter Stotts erscheint Tom als tragische Figur, der seine Geliebte nie vergessen hat. Doch natürlich ist alles nicht so, wie es scheint.
Suchen wir nicht alle nach einer Geschichte, die uns interessanter macht? Peter tat das auch, nur besser als die meisten.
Ja, der trauernde, ewig liebende Peter Stotts ist ein guter Geschichtenerzähler und der Autor Martin Suter ist das eigentlich auch, nur in diesem Buch leider nicht. Das große Problem dieses Romans ist seine langatmige Erzählweise. Alles plätschert so vor sich hin und immer hofft man, okay, jetzt wird's interessant, wird's aber nicht. 3/4 nimmt die von Dr. Stotts referierte seitenlange Melody-Geschichte ein. Zwischendurch werden die köstlichen italienischen Speisen der hauseigenen Köchin und die diversen teuren Alkoholiker sehr genau beschrieben. Im letzten Teil versucht Suter dann sowas wie Spannung aufzubauen, indem er Tom und Stotts Nichte Laura auf Reisen und Spurensuche schickt. Der Weg führt sie nach Griechenland, doch auch dort wird es nicht besser, nur etwas schmalziger.
Sie saßen unter einem hellgelben Sonnenschirm an einem weiß gedeckten Tisch auf der Dachterrasse ihres Hotels. Der Himmel war blau, aber etwas dunstig. Die Akropolis sah aus, als trüge sie einen Schleier. Der Dunst macht die Akropolis etwas eindimensional, sagte Laura, wie ein Bild. Ja, so sieht sie noch mehr aus wie ein Schulbuchumschlag. Daran erinnert sie mich immer. Die Arme. Das hat dieses Baudenkmal nicht verdient.
Was dieser Roman aber verdient hätte, neben einem anständigen Spannungsbogen, wären komplexere Charaktere. Stotts Nichte Laura, die natürlich mit Tom anbändelt, gehört noch zu den interessantesten, doch leider kann man das von den anderen Figuren nicht behaupten. Vor allem das Personal der Stottschen Villa scheint aus einem Schablonenbuch der gehobenen Schweizer Gesellschaft entsprungen zu sein. Vom steifen Butler, der tatsächlich Dinner is served meldet, über die italienische Köchin, die immer zu viel auftischt, bis hin zur peniblen Sekretärin.
Es klopfte und Roberto führte Frau Favre herein. Eine sehr schlanke, zarte, ältere Dame. Ihre Haut so transparent, dass das blaue Adernetz durchschimmerte. Die hohen Bleistiftabsätze, die stolze Haltung und die Turmfrisur aus den 60er Jahren ließen sie größer erscheinen, als sie war.
Melody gehört nicht zu den besten Büchern Martin Suters, aber der Autor hat eine treue Fangemeinde und sicher wird diese auch seiner Melody etwas abgewinnen können. Und wer die geballte Langatmigkeit des Romans übersteht, der wird am Ende auch mit einer kleinen Überraschung belohnt. Immerhin.
Theresa Hübner über Melody, den neuen Roman von Martin Suter, erschienen bei Diogenes.
Do, 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 do. Honey.
Man muss nur die abendlichen Nachrichten einschalten, um zu sehen, Demokratie ist überhaupt nicht selbstverständlich. Sie ist in vielen Ländern massiv bedroht. Sogar hier bei uns direkt nebenan, mitten in Europa. Demokratie muss immer wieder neu errungen und gegen ihre Feinde, und die gibt es bekanntlich auch in Deutschland, verteidigt werden. Da kann es wohl nicht schaden, sich nochmal vor Augen zu führen, warum die Demokratie nach wie vor die beste aller Staatsformen ist. Volker Gerhardt, langjähriger Professor an der Berliner Humboldt-Uni, ist einer der wichtigsten deutschen Philosophen der Gegenwart. Und jetzt hat er eine Philosophie der Demokratie vorgelegt unter dem Titel Individuum und Menschheit. Günther Keindelsdorfer hat das Buch gelesen und mit Volker Gerhardt gesprochen.
Das Wahlvolk stimmt ab und dann entscheiden die Repräsentanten der Mehrheit, wo es lang geht. Dieses Demokratiemodell mögen Populisten attraktiv finden. Mit echter Demokratie hat ein solches Modell nichts zu tun. Um zu definieren, was Demokratie ausmacht, wirklich ausmacht, darf man ohne weiteres ein bisschen pathetisch werden, findet Volker Gerhardt.
Die beste Demokratie-Definition, die ich kenne, steht schon in der Antike, nämlich es ist die freie Herrschaft über freie Menschen.
Und das wiederum bedeutet, eine Demokratie, die ihren Namen verdient, ist ohne Rechtsstaat nicht zu haben. Denn nur eine rechtsstaatliche Ordnung garantiert die Freiheit des Einzelmenschen. Volker Gerhardt, seit 2010 Mitglied der Grundwertekommission der SPD, zeichnet in seinem Buch die Entwicklung der modernen Demokratie von ihren Ursprüngen in der mittelmeerischen Antike bis in unsere Gegenwart nach.
Also in Athen, muss man sagen, ist es im 5. Jahrhundert vor Christus unter Perikles tatsächlich zu einer Demokratie gekommen, die den Namen auch verdiente. Aber sie ist dann ganz schnell gescheitert an den vielen Widerständen, die der Demokratie entgegenstehen.
Die athenische Demokratie sei an den demagogisch geschürten Gegensätzen in ihrem Inneren und Äußeren zugrunde gegangen, diagnostiziert Volker Gerhardt. Immer diese Demagogen. In einem philosophiehistorischen Parforce-Ritt durchmisst Gerhardt in seinem Buch die Jahrhunderte und steckt dabei die entscheidenden Wegmarken ab, die zur Entwicklung der repräsentativen Demokratie von heute geführt haben. Der Beitrag des römischen Rechts wird ebenso gewürdigt wie das humanistische Ethos des Christentums. Die Errungenschaften der europäischen Aufklärung und der Beitrag der reformistischen Arbeiterbewegung zur Demokratisierung der Welt werden ebenso hervorgehoben wie die Leistungen des Feminismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Demokratie, das wird bei der Lektüre von Gerhardts Buch deutlich, ist ein anspruchsvolles Konzept. Sie kann nur funktionieren, wenn die Mehrzahl der Akteure Fair Play spielt, wenn sich die Majorität, eine namhafte Majorität, an die Regeln hält und wenn die auf Zeit bestellten Machthaber zugunsten ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger auf ihre Macht verzichten. Ein derart anspruchsvolles Konzept ist stets auch gefährdet, betont Volker Gerhardt. Aber
zunächst mal muss man betonen, alle Politik ist gefährdet. Die Politik ist ein in sich schwieriges und immer gefährdetes Geschäft. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Demokratie.
Stimmt. Auch der König von Saudi-Arabien und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas können sich ihrer Macht, wie alle Despoten, auf Dauer nicht uneingeschränkt sicher sein. Dann schon lieber Demokratie, möchte man sagen. Volker Gerhardt hält diese Form der Herrschaft auch deshalb für überlegen, weil sie zur Selbstreparatur fähig und innovationsoffen ist.
Es gibt überhaupt kein politisches Modell, das über so viel auch in sich widersprüchliche historische politische Erfahrung verfügt und dem wir deswegen wie keinem anderen Modell zutrauen können, auch mit Problemen, die wir heute noch nicht kennen, fertig zu werden.
Volker Gerhardts philosophische Demokratiegeschichte ist eine anspruchsvolle, aber stets auch lohnende Lektüre. In einer Zeit, in der die Putins, Orbans und Marine Le Pens dieser Welt das menschenrechtlich abgesicherte Wertegefüge der Demokratie zu demontieren versuchen, kann es nicht schaden, sich der Ideale und Ursprünge dieser Staatskonzeption zu besinnen.
Günter Keindelsdorfer sprach mit Volker Gerhardt über sein Demokratiebuch Individuum und Menschheit. Erschienen ist es bei CH Beck. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für heute. Alle Buchtitel dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen unter swr2.de auf den Seiten der Literatur. Dort und auch in der SWR2-App, da können Sie unsere Sendung nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der amerikanischen Singer-Songwriterin Tori Amos und ihrem 2016 remasterten Album Boys for Pele. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl. And if I'm hanging on to your shade, I guess I'm way beyond the pale. You'll never gain weight from a door.